HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
Du, dessen grimmige Brust vom Kitzel schnöder Selbstrache gereizt ist. Das Schwert, wisse, das du führst, ist das Schwert des Raubes und der Mordlust. Ein Rebell bist du und kein Krieger des gerechten Gottes.
Die Familien der US-Soldaten im Nahen Osten werden ihre Tage damit verbringen, auf den Tod ihrer Kinder zu warten.
Jeder empfindet sich als Opfer und leitet daraus die Legitimität zum Teil irrwitzig überzogener Gegenwehr und Rache ab.
Ich habe den Verteidigungsminister gebeten, die Streitkräfte anzuweisen, sich auf eine israelische Reaktion vorzubereiten, die auf diesen Angriff zwingend folgen muss.
Der Spruch Auge um Auge und Zahn um Zahn hinterlässt eigentlich nur eines: lauter blinde und zahnlose Menschen, mit denen man nicht mehr reden kann.
Schiitische Milizen aus dem Irak sollen US-amerikanische Stellungen mit Raketen beschossen haben. Das war die Begründung dafür, dass Donald Trump den iranischen General Qasem Soleimani auf dem Flughafen in Bagdad ermorden ließ. Der soll der Drahtzieher hinter den Angriffen gewesen sein und der Drohnenangriff mit Raketen also Vergeltung.
Wer irgendeinen Menschen erschlägt, der soll des Todes sterben. Und wer seinen Nächsten verletzt, dem soll man tun, wie er getan hat. Schade um Schade, Auge um Auge. Zahn um Zahn. Wie er hat einen Menschen verletzt, so soll man es ihm wieder tun. Es soll einerlei Recht unter euch sein, dem Fremdling wie dem Einheimischen. Denn ich bin der Herr, euer Gott.
So steht es in der Bibel bei Moses im Alten Testament. So regelten die Juden die Vergeltung und verbanden damit die Rache, die etwas Unmäßiges und Überbordendes hat. Es waren die Sumerer, die dieses Prinzip der Rache als erste durch Vergeltung ersetzt haben. 2000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Gut 2600 Jahre nach den Sumerern übernahm dann auch der Koran die Vergeltung in das islamische Recht.
Es ist Pflicht, im Fall von vorsätzlichem Totschlag Vergeltung zu üben. Ein Freier für einen Freien, ein Leibeigener für einen Leibeigenen und eine Frau für eine Frau. Wenn aber die Angehörigen des Ermordeten dem Täter verzeihen, ist eine Ersatzsumme zu entrichten. Die Begleichung muss korrekt und unverzüglich erfolgen und die Angehörigen des Toten haben sich tolerant zu verhalten. Dieser Verfügung Gottes wohnen Erleichterung und Barmherzigkeit inne. Wer sie dann überschreitet, zieht sich eine peinvolle Strafe zu. Die von Gott geregelte Vergeltung sichert euch das Leben.
So steht es im Koran. Im Neuen Testament hatte Jesus eigentlich etwas ganz anderes vorgeschlagen. Nach dem Schlag auf die eine Wange dem Gegner nämlich die andere hinzuhalten. Vergebung sollten die Christen vor die Vergeltung setzen. Das hat sich weder als rechtliches noch als politisches Handlungskonzept durchgesetzt. Selbst Friedensnobelpreisträger nehmen Rache, wie das Beispiel Barack Obama zeigt, der den Terroristen Osama bin Laden ohne Anklage und ohne Prozess von Soldaten töten ließ. Die USA pflegen schon länger den Drohnenkrieg und die sogenannte extralegale Tötung als eine ganz normale Form ihrer Kriegsführung. Allerdings wurden dabei bislang keine Generäle fremder Staaten ermordet und der Iran das islamische Recht, wie der Iran das islamische Recht auslegt, nachdem Vergeltung geübt werden darf, das werden wir jetzt noch erleben. Oder wir haben es vielleicht schon erlebt, denn dann war es das schon heute Morgen. Dass sich Donald Trump nicht an die Vorgaben Jesu hält, das haben wir auch schon erlebt. Das Maß der Rache, Vergeltung als politischer Akt, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Ralf Gadbahn, Islamwissenschaftler, Politologe und Publizist in Berlin mit Wurzeln im Libanon. Guten Tag.
Guten Tag.
Die Vergeltung war bei den Sumerern, ich habe es eben gesagt, und den Juden in vorchristlicher Zeit ein zivilisatorischer Akt, denn sie hat die Rache zum Unrecht erklärt, der Rache ein Maß gegeben, nämlich dann in die Vergeltung sie umgemünzt. Aber es wurde immer noch getötet, es wird geblendet, es wird abgehackt. Was ist der Unterschied zur Rache? Ist das im islamischen Recht irgendwie auch so geregelt?
Ja, das ist geregelt. Also man muss bedenken, dass im Islam vieles aus der vorislamischen Zeit übernommen worden ist. Und dazu gehört die Sache hier mit dieser Vergeltung. Also früher die Rache war, also die Blutrache war eine Notwendigkeit in einer Stammesgesellschaft. Mhm. Und alle Gesellschaften im Nahen Osten sind bis heute zum großen Teil noch Stammesgesellschaft. Also die Großfamilie herrscht dort überall. Und um die anderen abzuschrecken und sich zu schützen und ein Gleichgewicht in dem Zusammenleben zu erreichen, war es eine Pflicht, wenn jemand aus einem Clan, also aus einem Stamm getötet wird, dass sie von dem anderen Stamm jemand töten. Das ist so ein Ausgleich. Jetzt hat der, es sei denn, sie einigen sich, um Blutgeld zu bezahlen. Und diese Dimension hat der Islam übernommen in seinem islamischen Recht. Das heißt, das Recht auf Leben und Tod über den Täter ist nach wie vor bei den Erben des Opfers. Aber der Islam hat etwas Neues eingeführt, nämlich es darf erstens kein anderen Mitglied der Familie, also des Clans oder des Stammes getötet werden, außer den Täter erstens und dann zweitens der Vollzug des Staates wird vom Staat durchgeführt. Und das nach einem Gerichtsprozess. Das heißt, der Kadi entscheidet am letzten Ende. Also wir haben hier mit neuen Staatsstrukturen und nicht mehr Stammesstrukturen, aber der Inhalt bleibt nach dem Stammverständnis. Die Erben, also die Angehörigen, entscheiden über Tod und Leben von dem Täter.
Dann dürfte es eigentlich nach islamischem Recht auch keine Vergeltungsangriffe auf irgendwelche amerikanischen Soldaten geben, wenn man nicht genau die trifft, die den General Soleimani getötet haben.
Ja, also eigentlich ist das eine neue Erfindung der neuen Zeiten. Das hört man schon öfter bei Nusrallah und vor allem bei Hamas im Gaza in der Auseinandersetzung mit Israel. Die sprechen immer von Qasas, was der Vers, was Sie zitiert haben, meint, also ausdrücklich sagt.
Ja.
Und Qasas ist die, also eigentlich eine persönliche Vergeltung gegen eines Täters, der bekannt ist.
Damit kann man weder kriegerische Angriffe noch Terrorismus
rechtfertigen.
Ja.
Ja, das sind alle Formen. Also man versucht, neue Erscheinungen mit einer religiösen Terminologie zu decken. Ja, aber nicht alle versuchen es. Also der Ali Khamenei hat vom Iran hat gleich von Rache gesprochen. Also da, und der ist der oberste religiöse Instanz im Iran. Trotzdem hat er direkt von da. Also es geht um Rache und Vergeltung. Und diese drumherum hat eine andere Bedeutung, meiner Ansicht nach. Nämlich zeigt, dass die Beschädigten nicht vorhaben, den Konflikt zu steigern.
Das heißt, der Iran spricht zwar von Rache, will sie aber nicht wirklich üben, denn es ist ja auch bei dem Raketenangriff auf die beiden US-Stellungen im Irak niemand zu Schaden gekommen, hat gerade Donald Trump gesagt.
Ja, das haben die Iraker auch gesagt, also da ist nichts passiert. Komischerweise gibt es zwei Haltungen im Iran. Der Außenminister sagt, ja, damit ist die Vergeltung erledigt, also er will den Fall abschließen. Der Khamenei, der sagt, ja, das reicht nicht aus. Wir müssen am Ball bleiben, damit die Amerikaner die Region verlassen. Und darum geht es. Es geht um Einflusszonen. Der Iran hat schon das Sagen in 4 Länder im Nahen Osten. Und ihm stehen die Amerikaner im Wege. Er will sie loskriegen.
Herr Gattmann, dann hat Donald Trump unter Umständen den Khamenei, dem obersten Religionsführer des Iran, seinen Gefallen getan mit dem Angriff auf Soleimani, weil jetzt steigert sich der Einfluss des Irans im Irak wieder.
Nee, auf keinen Fall. Also wenn Sie genau die Nachrichten gucken, die wollten im Irak, also die Leute von Assadr wollten eine Trauerfeier im Süden durchziehen lassen, und die Demonstranten dort in Nasiriyah und in Basra haben sich vertrieben, und da kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung. Darauf haben die Demonstranten die Parteisitze von diesen pro-iranischen Organisationen in Brand gesetzt. Also die Situation im Irak hat sich nicht geändert, und die wollen sich nicht beirren lassen. Also der Versuch mit den Angriffen auf die Amerikaner, die Soleimani angefangen hatten, waren sehr offensichtlich. Er wollte von den Problemen in seinem Land ablenken und den Wut der Iraker gegen den Iran auf die Amerikaner lenken. Das wird ihnen nicht gelingen. Und woanders, was bleibt woanders? In Syrien hat sofort Putin davon profitiert. Er ist dort und jetzt ist der Assad total auf Putin angewiesen. Also der Verlust mit Soleimani ist unersetzlich. Das ist der Kopf für die gesamte Organisation der iranischen Hegemonie im Nahen Osten, und er ist unersetzbar.
Sagt Ralf Gadban, Islamwissenschaftler, Politologe und Publizist in Berlin. Recht herzlichen Dank. Das Maß der Rache, Vergeltung als politischer Akt, der Tag in HR2 Kultur. Was hier kommt, stammt aus einer Geschichte des ägyptischen Schriftstellers Isan Abdel Kudus.
Bis das Ereignis eintrat, das den Ablauf meines Lebens veränderte. Im Städtchen wurde eine Hochzeitsfeier abgehalten. Einer aus der Familie Fargali, es war Ahmed Abdallah Fargali, wollte zur Begrüßung des Bräutigams einen Schuss in die Luft abfeuern. Aber die Kugel traf einen von meinen Onkeln. Blutbespritzt brach er zusammen, und nach 2 Tagen war er tot. Bevor die Leiche noch unter der Erde war, versammelte sich meine Familie, alt und jung, unter der Führung meines Onkels Ahmad Bey Azran, um in der Angelegenheit einen Beschluss zu fassen. Ich war zu dieser Versammlung nicht eingeladen worden, denn ich galt unter ihnen als ein Fremder aus Kairo. Sie hatten mir den Spitznamen Professor gegeben, und wenn sie das Wort aussprachen, klang es wie Chavaga, als gehörte ich gar nicht zu ihnen. Zufällig war ich aber doch zu der Versammlung gekommen. Ich hörte sie von Blutrache reden, und in wenigen Minuten hatten sie beschlossen, Ahmed Abdallah Fargali, der den Schuss abgegeben hatte, umzubringen. Erschrocken verwahrte ich mich dagegen, dass sie so obenhin einen so bedeutungsvollen Beschluss fassten. Ich sagte, Blutrache kommt hier nicht in Frage, der Mord ist ja aus Versehen passiert. Voller Abscheu und Verachtung sahen sie mich an und schwiegen lange, bis mein Onkel sagte, Mord ist niemals ein Versehen, mein Sohn. Vielleicht hast du vergessen, wie wir und die Fargalis zueinander stehen. So ein Versehen kommt mir reichlich seltsam vor, bei dem gerade einer von uns umkommt. Erregt erwiderte ich, überlassen wir die Sache dem Gericht. Da spuckten 3 der Umhersitzenden auf den Boden, und mein Onkel wandte sich an seine Nachbarn und begann ein Gespräch mit ihm, als ob er mich gar nicht gehört hätte. Also sagte ich noch einmal, überlassen wir doch die Sache dem Gericht. Jetzt drehte sich mein Onkel wütend zu mir herum und knallte mir seine Antwort wie eine Ohrfeige ins Gesicht. Schweig! Du willst dich um unseres guten Rechtes willen zum Gericht flüchten? Gibt es denn bei uns keine Männer mehr? Und dann, Herr Professor, was wird das Gericht schon tun? Unsere Gegner werden einen von ihren Dienern vorschieben, der muss gestehen, dass er den Schuss abgegeben hat, der Richter verurteilt ihn zu 7 Jahren, und unser Blut ist vergossen ohne jede Konsequenz. Ich wollte unbedingt erwidern, aber mein Onkel schrie mich an, hinaus mit dir! Wer hat dich überhaupt hierher eingeladen? Das ist eine Versammlung von Männern! Also ging ich.
Fortsetzung folgt. Wenn die Rache nicht mehr privat ist, sondern Aktion eines Staates, dann kann das der Auftakt für einen Krieg sein. Weil auf Vergeltung Rache folgen kann, so wie vom Iran angedroht und heute Morgen mit Raketen umgesetzt, die allerdings nicht ausgerichtet haben sollen. Anders der Angriff auf den iranischen General Soleimani, wie eben gehört. Der war erfolgreich aus Sicht der USA, aber auch der soll schon ein Racheakt gewesen sein. Carsten Kühntop.
Obwohl die Ziele im Irak und in Syrien lagen, hatten die Amerikaner den Iran im Visier. Denn aus US-Sicht steht Teheran hinter der irakischen Miliz Kataib Hisbollah, die die Amerikaner für Angriffe auf amerikanische Ziele im Irak verantwortlich machen. Konkret reagierten die USA am Sonntag auf einen Raketenangriff auf den Militärstützpunkt K1. Die Basis liegt etwa 15 Kilometer nordwestlich von Kirkuk. Dort sind US-Soldaten und Angehörige der irakischen Bundespolizei und irakische Antiterror-Spezialkräfte stationiert. Bei dem Angriff mit 30 Raketen am Freitag kam ein US-Zivilist ums Leben. Mehrere amerikanische und irakische Soldaten wurden verletzt. Damit war aus US-Sicht eine rote Linie überschritten, Außenminister Mike Pompeo. Der Angriff auf eine irakische Einrichtung bedrohte amerikanische Kräfte. Dies geschieht seit Wochen immer wieder. Es war nicht der erste Angriff auf diese und andere Einrichtungen, der das Leben von Amerikanern gefährdete. Heute haben wir eine entschlossene Antwort gegeben, die unterstreicht, was Präsident Trump seit Monaten immer wieder gesagt hat. Wir werden nicht zulassen, dass die Islamische Republik Iran Dinge tut, die Amerikaner und Amerikanerinnen gefährdet. American men and women in jeopardy. Die Kataib Hisbollah, zu Deutsch Hisbollah-Brigaden oder Brigaden der Partei Gottes, machten 2007 erstmals auf sich aufmerksam mit Angriffen auf amerikanische Soldaten im Irak. Die Miliz wird vom Iran unterstützt. Ihre Mitglieder haben einen Treueeid auf den obersten Führer des Iran abgelegt. Die Miliz gehört den irakischen Hashd al-Shaabi an, den Volksmobilisierungseinheiten, und hat sich am Kampf gegen den IS beteiligt. Nominell untersteht sie dem irakischen Armeekommando, hat aber in der Vergangenheit klar gemacht, dass ihre Loyalität zuerst Teheran gilt. In Syrien kämpft sie für Präsident Bashar al-Assad. Zur Hisbollah im Libanon hat sie eine ideologische Nähe. Der Anführer der Hisbollah-Brigaden, Abu Mahdi al-Muhandis, ist gleichzeitig die Nummer 2 der Volksmobilisierungseinheiten und damit einer der mächtigsten Männer im Irak. Nach den US-Angriffen schwor al-Muhandis bei einem öffentlichen Auftritt vor Anhängern Rache. Man werde Amerika dafür zur Verantwortung ziehen, so al-Muhandis. Er schwöre bei Gott, dass man fortan nicht schweigen werde. Der amtierende irakische Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi verurteilte die US-Angriffe als Verletzung der Souveränität seines Landes. Er sprach von einer gefährlichen Eskalation, die die Sicherheit des Irak und der Region gefährde. Abdel Mahdi und der irakische Präsident Baham Saleh erklärten beide, die Amerikaner hätten sie vorab über die geplanten Angriffe informiert. Beide sagten, sie hätten vergebens versucht, die Amerikaner umzustimmen. Derzeit haben die USA etwa 5000 Soldaten im Irak stationiert. Sie sind dort auf Einladung der irakischen Regierung.
Rache schwören ist das eine, aber in den vergangenen Tagen im Iran ging es sichtbar viel mehr um das Trauern. Millionen Menschen in öffentlicher Trauer und der erste Mann im Staate, der oberste Religionsführer Khamenei, eben schon mal erwähnt, weint dann öffentlich beim Gebet am Sarg des Generals Soleimani. Allahumma inna haula المسجون قدامنا عبادك وابن عبادك. Eine tagelange Beerdigung wie ein riesiges popartiges Trauerevent, das ist schon etwas Besonderes und darüber wollen und müssen wir jetzt mal reden. Reinhard Baumgarten, Auslandsredakteur beim Südwestrundfunk und lange Jahre Korrespondent im Iran. Guten Tag.
Ja, guten Tag nach Frankfurt.
Sie kennen das Land, die Menschen und ihre Religion, den schiitischen Islam. Jetzt hat der Iran fast eine Woche Staatstrauer und riesige Trauerzüge hinter sich. Es scheint so, als habe sich das ganze Volk hinter dem einen Toten versammelt. War das mehr Inszenierung oder wirklich kollektive Trauer?
Sowohl als auch. Also natürlich dadurch, dass erstmal Staatstrauer verhängt wurde, 3 Tage lang, und dadurch, dass der Sarg dann durch die Straßen geführt wurde von Ahvaz, von Mashhad, Teheran und gestern dann eben Kerman, hat man natürlich den Menschen die Gelegenheit gegeben, Abschied zu nehmen von diesem verehrten Herrn, der im Westen als Terrorist gesehen wird, im Iran eben auch von vielen, nicht von allen, aber von vielen eben auch als Held. Und natürlich gehen die Leute dann hin, weil Abschied nehmen von einem Toten ist im Islam sowieso wichtig und bei den Schiiten nochmal eine Spur wichtiger. Mhm. Das ist eine richtige Trauerkultur eigentlich, die im Iran gepflegt wird.
Was macht denn den besonderen Bezug zur Trauer in diesem schiitischen Islam aus? Wo kommt das her?
Also das geht natürlich sehr weit zurück. Das geht bis in die frühesten Anfänge des Islams zurück. Wir denken jetzt an die Märtyrer, die immer wieder verehrt werden. Hussein, der Prophetenenkel, Abul Fasl, Ali. Das gibt es ja auch dann die Schreine im Irak, in Najaf und in Kerbala. Dann gibt es den Trauermonat Muharram. Da finden dann eben unter den Schiiten finden dann die Trauerfeierlichkeiten statt. Da gibt es Prozessionen, da ziehen Flagellanten durch die Städte.
Also die Selbstgeißler, die sich selbst schlagen.
Genau. Mhm. Das sind Leute, die haben entweder irgendwelche Geiseln, die sie sich auf den Rücken knallen oder im Libanon oder im Irak beispielsweise wird da auch die Rückseite von Messern genommen. Manche nehmen auch die scharfe Klinge und hauen sich damit auf den Vorderschädel, auf die Stirn. Wenn man diese Bilder sieht, dann sind wirklich blutüberströmte Menschen unterwegs. Das alles ist sehr tief verwurzelt in dieser Kultur. Es ist ein Kollektivschmerz, der sich immer wieder eben an Hussein festmacht. Wenn man gerade im Muharram im Iran ist oder auch im Irak, dann heißt es im Iran, ja, Hussein Maslum, Maslum, das ist der, dem eben übel mitgespielt wurde und es gibt diese
Tazir. Aber in der Nachfolge Mohammeds, das heißt, also es ist schon sehr, sehr lange her.
Es ist ultra lange her, aber das ist im Grunde genommen das Schiitentum im Iran, das sind ja 12er Schiiten, die kennen eben 12 Imame. Mhm. Und einer dieser Imame war eben zum Beispiel Hussein, auf den viele dieser Passionsspiele zurückgehen. Ich war mal bei einem solchen dabei, das nennt sich Tazir. Das ist so ähnlich wie das Passionsspiel von Oberammergau, nur halt schiitisch. Also da wird auch gestorben und geblutet und da wird unglaublich viel geweint. Also wenn man da drin sitzt, da weinen dann selbst die hartgesottensten Linksliberalen. Die können das Wasser dann gar nicht mehr richtig halten in den Augen.
Also die Zuschauer.
Die Zuschauer. Ja. Auf der Bühne wird also dann 3 Stunden lang gestorben.
Also ich lache jetzt, aber das ist ja der Kern einer Religion, diese Trauer, oder?
Ja, definitiv. Also das ist sehr, sehr tief verwurzelt im schiitischen Islam, ja, der ja sich absetzt durch diese Imame von den Sunniten, der sich ja absetzt durch Ali, Shi'at Ali, daher kommt ja das Wort Shia, Schiismus. Shia heißt nichts anderes als Partei, die Partei Alis. Und auch Ali ist ja gewaltsam zu Tode gekommen. Zwar nicht durch einen Sunniten, sondern das ist dann noch komplizierter, durch einen Kharijiten, für den Ali nicht radikal genug war. Und wenn man sich dieses Schisma anguckt zwischen den Sunniten und den Schiiten, dann macht es sich genau eben, ist das die Bruchlinie. Da ist Ali mit seinem Anspruch, eben der rechtgeleitete Prophet zu sein. Und da sind eben die Umayyaden, die ihm dieses Recht abspenstig machen. Und da kommt es zur Schlacht. Er wird nicht in der Schlacht getötet, er schließt einen Kompromiss und wird dann von einem Fanatiker getötet. Also nicht von einem Schiiten, sondern von einem Kharijiten. Kharijit leitet sich ab von dem Wort, die hinausgegangen sind. Die waren also noch eine Spur radikaler.
Nun haben wir in den Tagen der Trauerzüge auch immer wieder von Rache gehört. Eben hat uns Ralf Gadban aber erklärt, dass von wirklicher Rache nicht so sehr die Rede war da im Iran. Dass es wohl von Anfang an bei der dann erfolgten Rache eher um einen symbolischen Akt wie die Raketenangriffe von heute früh ging. Das heißt, der Fokus der Mullahs war die Trauer. Darauf hat sich das ganze Regime ausgerichtet.
Ja, so würde ich das nicht sagen. Also das Wort Intiqam, Rache im Persischen, Arabischen, das kam ständig, in jeder Rede kam das vor, Vergeltung. Ja. Der Fokus jetzt bei dieser Soleimania-Veranstaltung war eben auch so eine patriotische Aufwallung zu nutzen. Wir müssen uns mal vorstellen, in welcher Situation sich das iranische Regime befindet. Im November gab es Massenproteste mit bis zu 1500 Toten. Da wurde also mit Scharfschützen auf Demonstranten geschossen. Da waren Hubschrauber in der Luft, in denen saßen Scharfschützen. Da wurde schweres Gerät aufgefahren, um diese Proteste niederzumachen. Und jetzt durch diesen Tod eines Nationalhelden, so wird er ja jetzt hingestellt, zu dem wird er ja gemacht, hat man natürlich für ein paar Tage einfach auch von diesen ungeheuren Schwierigkeiten mal ablenken können, in dem sich das Regime befindet.
Heißt das, dass das, was wir bei dem Gebet des obersten Religionsführers Khamenei am Sarg des ermordeten Generals gehört haben, als ihm die Stimme brach, das war auch Inszenierung?
Nein, das ist echt. Das meinte ich vorhin, als ich sagte, auch hartgesottene Linksliberale kommen ins Schluchzen und lassen Tränen fließen, wenn sie bei solchen Trauerspielen, also diesem Taizir, zugegen sind. Nein, das war echt, die weinen dann wirklich. Sie haben ja im Hintergrund gehört, Herr Schwinn, das war ja nicht nur jetzt Khamenei, sondern der ganze Saal hinter ihm, diese ganze Veranstaltung fing an, die fangen dann an zu weinen und das ist nicht gespielt, das ist schon echt.
Reinhard Baumgarten, Auslandsredakteur beim Südwestrundfunk und viele Jahre Korrespondent im Iran. Das Maß der Rache, Vergeltung als politischer Akt, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit der Geschichte über die Blutrache von Ihsan Abdel Quddus.
Kaum waren 2 Monate vergangen, da war Ahmed Abdallah Farghali tot. Eine Kugel hatte ihn aus hohem Zuckerrohr heraus ereilt. Die Familie Farghali weigerte sich, einen Hinweis auf den Mörder zu geben. Aber wir alle kannten ihn und wir alle schwiegen. Sogar ich. Und wieder dauerte es kaum 1 Jahr, da war mein Vetter tot. Ein paar Monate später dann war es der Sohn des Familienoberhauptes der Farghalis. Die Familie Farghali kündigte an, sie würde sich am Blut unseres Familienchefs rächen. Also an meinem Onkel Ahmad Bey Azran. Mein Onkel zitterte nicht, er kannte keine Furcht. Das Einzige, was er tat, er verließ nicht mehr oft den Stadtteil, in welchem unsere Häuser standen. Und wenn er ausging, so war er umgeben von einer großen Wachmannschaft, die von Waffen starrte. Es vergingen 1 Jahr, 2 Jahre. Ich redete mir ein, die ganze Sache hätte sich beruhigt und die Familie Farghali hätte ihre Rachegelüste aufgegeben. Ich lebte glücklich und zufrieden mit meiner Frau, meinen Kindern und gehörte zu den Honoratioren der Stadt. Dann reiste mein Onkel in irgendeiner Angelegenheit nach Kairo. Mit ihm reisten 2 bis an die Zähne bewaffnete Leibwächter. Auf der Rückfahrt in unser Städtchen, als er sich gerade im Schlafwagen für das Bett zurechtmachte, öffnete sich die Tür des Abteils, ein Schuss fiel und tot war er.
Blutrache zwischen Clans ist derzeit das Thema, das wir hier aus dieser Geschichte hören, das die Welt in Atem hält, sondern Racheakte auf potenziellem Kriegsschauplatz. Donald Trump lässt einen US-Zivilisten rächen und dafür einen iranischen General ermorden. Das ist eine Nummer härter als alles, was sein Vorgänger im Amt anzettelte. Aber auch Barack Obama, der Friedensnobelpreisträger, befahl einen Racheakt, den Tod des Terroristen Osama bin Laden. Und wie war der geworden, was er ist?
Er war der meistgesuchte Terrorist des 21. Jahrhunderts. Doch kaum jemand, der Osama bin Laden in jungen Jahren kannte, hätte erwartet, dass er sich zum Vorbild einer ganzen Generation islamistischer Extremisten mausern würde.
Osama bin Laden was one of the quietest, politest, most kind boys in the school.
Osama bin Laden war einer der ruhigsten, höflichsten, freundlichsten Jungen der Schule, erinnerte sich jetzt ein Schulfreund im Fernsehsender Al Jazeera. Fromm soll der junge Osama gewesen sein, aber nicht verbissen. Bin Laden war eines von 57 Kindern eines Bauunternehmers, der in Saudi-Arabien zu Reichtum gekommen war. Eine Zeit lang arbeitete auch er im Familienkonzern. Sein Privatvermögen soll einmal $300 Millionen betragen haben. Doch lange vor dem 11. September 2001, vor den Attentaten auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington, D.C., wandelte Osama bin Laden sich zu einem Radikalen, der mit Gewalt einen rückwärtsgewandten Islam durchsetzen wollte. Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts schloss er sich den afghanischen Mujahedin an, die gegen die sowjetische Besatzung dort kämpften. Mit Wissen und wohl auch Billigung der USA organisierte er Nachschub an Waffen und arabischen Kämpfern. Als Saudi-Arabien die Stationierung amerikanischer Truppen während des Golfkriegs 1991 gestattete, kritisierte Osama bin Laden die Entscheidung. Auf Druck der Herrscherfamilie verließ er seine Heimat und ließ sich im Sudan nieder. Von dort wurde er 1996 ausgewiesen und ging zurück nach Afghanistan. Als enger Verbündeter der Taliban finanzierte er deren Gottesstaat. Im Gegenzug gewährten die Extremisten ihm und seinem Al-Qaida-Terrornetz Unterschlupf. Von dort aus organisierte Bin Laden beispielsweise 1998 die Bombenanschläge auf die US-Botschaften in Nairobi und Dar es Salaam, bei denen 230 Menschen starben. Kurz vor dem 11. September ermordeten Al-Qaida-Mitglieder den erbitterten Taliban-Gegner Ahmad Shah Massoud in Afghanistan. Dessen Sohn erklärte jetzt, Bin Ladens Tod erleichtere ihn und das afghanische Volk. Ob afghanische Pashtunen, aus denen die Taliban sich rekrutierten, diese Ansicht des Tadschiken teilen, bleibt dahingestellt. Doch sicher gilt Massouds Einschätzung, dass Osama bin Ladens Tod keinen Schlussstrich unter den islamistischen Terrorismus setzt.
The story is not over.
Längst hat Al-Qaida sich in viele Gruppen mit eigenen Führern aufgesplittert, doch bin Ladens Führungsrolle blieb bis zuletzt unumstritten. Seinen heiligen Krieg verfocht er mit modernen Mitteln, etwa mit Videobotschaften und Bombenbauanleitungen im Internet. Nach den Terroranschlägen in den USA gelang es dem Al-Qaida-Chef 10 Jahre lang, sich dem Zugriff zu entziehen. Dass Bin Laden sich in Pakistan aufhielt, war ein offenes Geheimnis. So soll er sich in Karachi in ärztliche Behandlung begeben haben. Ohne gute Beziehungen zum pakistanischen Geheimdienst dürfte das kaum möglich gewesen sein. Nun hat der Chef des ISI selbst den Tod des Al-Qaida-Kopfes bestätigt.
Esther Saub erinnerte an Osama bin Laden damals, der vom Helfer der USA zu ihrem Staatsfeind Nummer 1 wurde und am Schluss auf Befehl von Barack Obama ermordet wurde. Professor Jörn Leonhard, Historiker an den Universitäten Freiburg und Harvard, guten Abend.
Guten Abend.
Wenn wir mal in die jüngere Geschichte schauen, also die antiken Feldzüge und die Germanen und die Wikinger und das Mittelalter so weglassen, ist dann auch noch Rache für erlittene Schmach oder Unrecht ein Thema bei kriegerischen Auseinandersetzungen?
Ja, das ist es ganz sicher. Wir haben gerade in der frühen Neuzeit, aber selbst in den Kriegsbegründungen noch des 18. und manchmal sogar noch des 19. Jahrhunderts und über 1914 werden wir vielleicht gleich noch sprechen, immer wieder dieses Motiv, wobei wir, glaube ich, unterscheiden müssen zwischen Ursachen und Anlässen. Denn häufig sind diese Racheakte, diese, wenn man so will, sehr punktuellen Attentate, die Anlässe für Konflikteskalationen, deren Ursprünge aber vielleicht in ganz anderen Bereichen liegen. Sie sind häufig eben das Ventil, das sich dann eben auch in den Medien, in der Literatur, in den Bildern äußert. Da, glaube ich, muss man unterscheiden. Die Ermordung dieses iranischen Generals ist sicherlich ein Anlass und es geht ganz stark um das Gefühl der verletzten Ehre. Es geht um die Frage des Gesichtwahrens, es geht um kollektive Emotionen. Aber natürlich sind die Ursprünge, die Ursachen, die kausalen Ursachen für den Konflikt dahinter sehr viel weitergehend.
So war das ja wohl auch beim Ersten Weltkrieg. Also da ist ja nicht einfach nur ein österreichischer Thronfolger ermordet worden und dann begann der Erste Weltkrieg. Da war ja die halbe Welt schon darauf vorbereitet, dass der begonnen hat.
Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und trotzdem gibt es natürlich gerade bei der Ermordung von sehr hochgestellten Persönlichkeiten dann diese enorme Hürde, wie kann man jetzt einen solchen Konflikt deeskalieren, ohne dass eine Seite das Gesicht verliert? Und ich glaube, dieses Motiv der verletzten Ehre, der Frage, wie man diese Ehre rekompensieren kann und der Frage, wie man allen Akteuren erlaubt, das Gesicht zu wahren und den Konflikt nicht eskalieren zu lassen. Das ist genau die Frage, die sich 1914 gestellt hat und das ist die Frage, um die es auch jetzt geht. Aber ganz klar, 1914 ist nicht die Ermordung des österreichischen Erzherzogs Franz Ferdinand die Ursache für den Ersten Weltkrieg, sondern es ist der Anlass. Aber ganz wichtig, es ist der Anlass, auf den dann, wenn Sie so wollen, symbolpolitisch immer wieder zurückgegriffen wird. Der 28. Juni 1914, das Attentat von Sarajevo, das wird am 28. Juni 1919 wieder aufgenommen. Das ist der Tag, an dem der Versailler Vertrag unterzeichnet wird. Und da sehen Sie natürlich, wie stark diese Racheakte eben auch symbolisch, emotional die Öffentlichkeit, das kollektive Gedächtnis betreffen. Und ich glaube, etwas Ähnliches können wir in der Gegenwart auch erkennen.
Sie haben gesagt jetzt, einerseits ist es dann auch, sind es auch die Mächtigen, die damals Mächtigen, die ihre Macht erhalten mussten, indem sie etwas tun mussten, wenn eine solche Symbolpolitik griff und jemand ermordet wurde, der wichtig ist. Das sehen wir jetzt auch im Iran. Die Führung ist der Ansicht, sie muss jetzt irgendetwas tun. Aber kann man nicht auch mit dem Erwecken von Rachegelüsten, und das ist ja auch historisch so geschehen, wo Empörung in der Bevölkerung so weit lenken, dass sie dann ihre Männer, heute auch Frauen, mit Hurra in den Krieg ziehen lässt?
Das ist genau die schwierige Gratwanderung. Und da ist der Blick auf 1914, glaube ich, sehr interessant. Weniger im Sinne einer einfachen Analogie, aber Sie können etwas von den Mechanismen erkennen. Auf der einen Seite gibt es nach diesem Attentat von Sarajevo eigentlich bei allen internationalen Akteuren das Gefühl, ja, eine begrenzte Strafaktion als Reaktion auf dieses Attentat, mit dem die dynastische Kontinuität der Habsburger Monarchie fundamental erschüttert ist, das muss man der Regierung in Wien eigentlich konzedieren. Und die Frage ist, ob es dann eben gelingt, eine solche schwierige, sehr sensible Phase nochmal zu deeskalieren oder ob genau das passiert, was Sie sagen, nämlich dass die Bilder, die Medien, die aufgeheizten Emotionen so weit gehen, dass dann eben auch der Handlungsspielraum der Politik, der Diplomatie, Stichwort Gesicht wahren gegenüber der eigenen Gesellschaft, dass dieser Handlungsspielraum so klein wird, dass dann vielleicht eben nur noch Krieg hilft.
Und an diesem Punkt wären wir jetzt, wenn man das vergleichen würde.
Da bin ich sehr vorsichtig. Also wenn Sie heute sehen, dass der Iran Stellungen bombardiert, damit gibt er erstmal ein Zeichen, wir sind nicht untätig, wir tun etwas, um diesen Akt zu kompensieren. Das ist auch ein Zeichen an die eigene Gesellschaft. Aber es ist eben noch nicht die völlige Eskalation. Wir wissen aus den Berichten, dass wahrscheinlich sogar die Soldaten gewarnt sind. Aber was wir aus 1914 auch wissen, ist, eine solche Krise kann auch nach Wochen wieder reeskalieren. Nach dem Attentat von Sarajevo, 28. Juni 1914, haben wir 4 Wochen, wo alle Zeitgenossen glauben, eigentlich ist die Krise vorbei, der Thronfolger ist längst beerdigt und dann kommt die Krise zurück. Und da wäre ich eben sehr vorsichtig, ob nicht beide Seiten, sowohl der Iran als auch die USA, eine taktische, vielleicht sogar eine strategische Geduld haben. Und die könnte eben bedeuten, dass man auch in 4, in 6 Wochen oder in 3 Monaten nochmal sieht, wie auf dieses Attentat reagiert wird.
Professor Jörn Leonhard, Historiker an den Universitäten Freiburg und Harvard. Vielen Dank. Das Maß der Rache, Vergeltung als politischer Akt, der Tag in HR2 Kultur. Und hier noch einmal die Geschichte des ägyptischen Schriftstellers Isan Abdel Kudus.
Die Reihe kam wieder an unsere Familie. Einer von uns musste getötet werden. Wir kannten den Namen des Mannes, dessen Blut die Fargalis forderten. Das war ich. Ich. Ich war nach dem Tod meines Onkels das Haupt der Familie geworden, ihr großer Mann, ihr erlauchtestes Mitglied. Ich spürte keine Furcht, aber ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass ich umgebracht werden sollte, einfach weil ich ein Glied in einer endlosen Kette von Blutrachen war. Diese Kette musste durchbrochen werden, und sie würde eines Tages durchbrochen werden. So war es doch am besten, sie würde jetzt durchbrochen, bevor ich umgebracht war. Also nahm ich heimlich über meinen Bürovorsteher Kontakt auf zur Familie Fargali. Ich bot ihnen an, das Blutgeld zu zahlen. Aber sie akzeptierten nicht. Das Blutgeld erschien ihnen als glatter Hohn. Aber ich ließ in meinen Bemühungen nicht nach. Ich bot ihnen an, sie auf jede Weise zufriedenzustellen und redete auf ihre Spatzengehirne ein. Vielleicht konnte ich sie damit beschwichtigen, dass ich auseinandersetzte, es ging ja nicht nur um mein Leben, sondern auch um ihres, um das Leben jedes Einzelnen ihrer wie unserer Familie. Endlich willigten sie ein, auf die Blutrache zu verzichten, wenn ich die Riten vollzöge, die man in unserem Städtchen zu befolgen hat, wenn man die Aufgabe einer Blutrache verlangt. Wissen Sie, was das für Riten sind? Ich habe das Haus zu verlassen, mein Leichentuch um den Kopf und muss, umgeben von Mitgliedern meiner Familie, durch die Straßen bis hin zum Haus der Fargalis wandern. Dort stelle ich mich zu Ihrer Verfügung. Immer das Leichentuch um den Kopf. Sie haben dann Zeit zu beschließen, was aus mir werden soll. Das war also meine letzte Hoffnung. Diese Idioten. Was war dabei zu verlieren oder zu gewinnen, wenn ich diese primitiven Riten befolgte, um mein und meiner Nachkommen Leben zu retten und dem Städtchen seine Ruhe und Sicherheit wiederzugeben? Die Sache brauchte wirklich Mut. Mut, sich über Bräuche hinwegzusetzen, die seit Hunderten von Jahren in unserem Städtchen geherrscht haben. Mehr Mut, als zu einem Mord gehört. Ich entschloss mich, die Riten zu vollführen.
Das Maß der Rache, Vergeltung als politischer Akt. So haben wir den Tag heute überschrieben und entsprechend schon gehört, wie es Judentum und Islam mit der Rache und der Vergeltung halten und wie es die Christen halten sollten, aber nicht tun. Aber was ist eigentlich mit Rache und Vergeltung bei den Philosophen in der Geschichte unseres Denkens?
Kann Rache moralisch sein? Die Moral beinhaltet Werte, auf die sich nur eine Gesellschaft einigen kann. Einzelne leiten daraus ihre individuelle Moral ab. Wenn Rache moralisch sein könnte, müsste sich eine Gesellschaft darauf einigen können, dass Rache als Reaktion auf eine Handlung angemessen ist. Der katholische Theologe und Philosoph Thomas von Aquin unterschied zwischen erlaubter und unerlaubter Rache Unerlaubte Rache wäre, einem Täter ebenso Schlechtes oder noch Schlechteres, als er selbst getan hat, anzutun. Erlaubte Rache wäre, einen Täter zu bestrafen, um Fehler zu korrigieren. Bei Thomas von Aquin kann man Rache damit übersetzen, wie heute bestraft wird. Entweder bestraft man jemanden, um das Unrecht, das er begangen hat, auszugleichen, oder man bestraft jemanden, um ihn und andere in Zukunft von Sünden abzuhalten. Unerlaubte Rache wäre also unmoralisch, erlaubte Rache moralisch. Der Philosoph Immanuel Kant sagte:
Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz wird.
Eine Aufforderung zur Empathie, für alle und für jeden. Kant war auch der Auffassung, Gleiches solle mit Gleichem bestraft werden. Auch wenn er wusste, dass dieses Prinzip in einem Rechtsstaat keinen Platz hat, forderte er eine staatliche Instanz zur Umsetzung dieser Vergeltungsform. Wenn jemand einen Mord begangen hat, kann nach Kant nur die Todesstrafe folgen. Der Philosoph Georg Friedrich Wilhelm Hegel hingegen wusste:
Rache kann zu einer neuerlichen Verletzung führen. Sie verfällt ins Unendliche und vererbt sich von Generation zu Generation ins Unbegrenzte fort.
Damit würde die Rache zur Erbfeindschaft und Vergeltung würde auf Vergeltung folgen. Rächende Menschen überall. Deshalb wollte Hegel Verbrechen mit dem Recht aufheben. Niemand solle sich persönlich an jemandem rächen können, sondern das Recht solle das Verbrechen ausgleichen. Das heißt, das Recht zivilisiert die Rache. Doch im Recht gibt es Lücken, zum Beispiel wenn geltendes Recht nicht angewendet wird. Oder Beweise nicht ausreichen, um einen Straftäter zu verurteilen. Das hinterlässt ein Gefühl von Ungerechtigkeit. Die Rachelust der Menschen wird durch das Recht nicht gestillt. Wird die Rache dann moralisch? Ist somit die Tötung von Qasem Soleimani als Racheakt moralisch vertretbar, weil er für den Tod vieler Menschen verantwortlich ist, das Recht also nicht mehr gegriffen hat?
Jan-Luca Künzberg. Und ist der Mord am General, mache ich jetzt mal weiter, gar rechtlich vertretbar? Wer bringt Moral und Recht zusammen? Ein Rechtsphilosoph. Und mit dem reden wir jetzt. Professor Reinhard Merkel, guten Tag.
Guten Tag.
Ich habe das schon erwähnt am Anfang der Sendung, dass das Alte Testament der Bibel das berühmte Auge um Auge und Zahn um Zahn als zivilisatorische Leistung gegen eine womöglich unmäßige, überbordende Rache setzt. Auch der Koran regelt die Vergeltung und schon bei den Sumerern 2000 vor Christus war das auch schon so. Ist Vergeltung für eine Gewalttat oder einen Schaden bis heute ein Rechtsgrundsatz bei uns?
Nun, das ist so einfach nicht zu beantworten. Sie haben ganz recht, wenn Sie sagen, der Satz Auge um Auge, Zahn um Zahn führt als erstes ein bestimmtes Maß der Vergeltung ein. Nur Auge um Auge und nicht sozusagen die maßlose Reaktion. Und das ist ein Element der Vergeltung. Also einen Maßbegriff einzuführen, der eine Entsprechung zwischen der geschehenen Tat und der Reaktion auf die Tat vorschreibt, ist ein Element auch noch heute in der Strafe, das man Vergeltung nennen kann. Die bloße Rache entbindet sich sozusagen selbst von einem solchen Maßbegriff.
Ist also nicht rechtlich sozusagen.
Rache ist außerrechtlich. In dem Maße, in dem eine Rechtsordnung institutionalisiert wird, muss die individuelle subjektive Rache verdrängt werden. Und das ist sehr interessant zu sehen, dass das wohl funktioniert in innerstaatlichen Rechtsordnungen, aber nur begrenzt funktioniert im Völkerrecht. Da haben wir keine global verbindliche und sozusagen zwangsgarantierte Ordnung und deswegen brechen sich da Rachebedürfnisse gelegentlich die Bahn.
Das heißt, Staatslenker dürfen sich rächen. Die USA verüben ein Attentat auf einen iranischen General, weil der angeblich dafür verantwortlich sein soll, dass US-Stützpunkte im Irak angegriffen wurden. Und das geht so?
Nein, die Formulierung dürfen ist nicht richtig. Wir haben schon eine völkerrechtliche Ordnung. Wir haben nur keine globale Zwangsgewalt, die diese Ordnung durchsetzt und garantiert, wie etwa im innerstaatlichen Recht die vorhandenen staatlichen Institutionen das garantieren. Wohl gibt es eine Rechtsordnung im Völkerrecht, die sagt, das dürft ihr nicht. Und die Tötung des iranischen Generals, was immer man dem persönlich vorhalten konnte, war ein Bruch völkerrechtlicher Normen. Da geht einfach kein Weg dran vorbei. Das ist nicht erlaubt, aber es wird eben nicht mit einer sozusagen global verbindlichen Autorität verhindert. Es gibt dann auch gegenüber einer Macht wie den USA keine Reaktionsmöglichkeiten.
Der Iran hat ja reagiert und hat Stützpunkte der USA im Irak angegriffen. Ist das denn dann vom Völkerrecht abgedeckt? Denn schließlich ist ja in der Person des iranischen Generals Soleimani ist ja der Iran angegriffen worden von den USA.
Nein, an sich ist das vom Völkerrecht nicht gedeckt. Aber der Iran reagiert im selben Modus sozusagen einer schieren Rache, wie die USA zunächst ihrerseits agiert haben. Das alles ist völkerrechtlich nicht in Ordnung, und zwar auf beiden Seiten. Die Idee des Völkerrechts ist schon, dass das Unrecht des einen nicht einfach durch die Freigabe einer Unrechtshandlung auf der anderen Seite kompensiert werden darf. An sich ist die Idee, dass das Recht dafür zuständig ist, aber da es nicht garantiert werden kann, da wir keine globale Exekutive haben, die das zwangsrechtlich durchsetzen kann, agieren die Staaten in dem Modus, in dem die USA und der Iran uns das derzeit vorführen. Und man sieht, auf welche abschüssige Bahn dann die gesamte Welt geraten kann.
Bei uns ist es ja so, im Staate selber haben wir ja das Gewaltmonopol, zumindest hier bei uns in Deutschland, also in den Demokratien haben wir ja das Gewaltmonopol an den Staat abgetreten. Und dieser Staat oder dieses globale Gewaltmonopol gibt es im internationalen Bereich nicht. Das ist das, was fehlt. Ja? Also es gibt niemanden, der das Unrecht der Rache ahndet.
Es gibt niemanden, der es zunächst einmal glaubhaft sozusagen bedrohen kann, wiewohl das Völkerrecht Sanktionen kennt, aber keine, die gegenüber einer Macht wie den USA oder China oder Russland und nicht einmal gegenüber dem Iran sozusagen glaubhaft durchgesetzt werden kann. Und deswegen nehmen sich sozusagen Rachebedürfnisse, die ganz und gar ungewaschen sind, wieder Raum und setzen die ganze Welt unter einen gefährlichen Druck.
Das heißt, es fehlt uns der zivilisatorische Rahmen, den wir im nationalen Recht haben.
Es fehlt uns der normativ sozusagen durchgängig garantierte Rahmen. Wir haben zwar ein Völkerrecht, das diese Dinge verbietet, aber wir haben keine globale Macht, die das durchsetzen könnte. Und man muss schon sehen, dass in dem Begriff der Rache sozusagen ein spezifisch emotionaler Unterstrom eine gewisse Rolle spielt. Man muss sich nur jemanden wie Donald Trump angucken, der natürlich sich damit auch selber unter Druck setzt, der seine Emotionen in seinen Twitter-Bemerkungen auch der ganzen Welt kundtut und natürlich auch das Zähneknirschen auf der anderen Seite, auf Seiten des Iran. Was das bedeutet, diese emotionale Beimischung in solchen Aktionen und Rache-Vergeltungsaktionen, ist, dass die entscheidenden Personen sich selbst unter den Zwang der nächsten Aktion setzen. Das mag dann zu einem Krieg führen, den wirklich keiner gewollt hat. Natürlich auch Herr Trump nicht und auch der Iran nicht. Aber irgendwann mögen die emotionalen Bekundungen, die sie in die Welt geschickt haben, sie selber unter einen Zwang setzen, weiter zu agieren.
Wir hoffen nicht, dass das passiert. Professor Reinhard Merkel war das, Rechtsphilosoph in Hamburg. Vielen Dank. Bei mir im Studio Ali Sadrissadeh, aus dem Iran stammender Kollege, der viele Jahre auch über den Iran und von dort berichtet hat. Heute gern gelesener und gehörter Kollege in vielen Medien, von der BBC bis zum Schweizer Rundfunk. Hallo Ali Sadrissadeh.
Tag.
Wir haben jetzt tagelang Millionen von Iranern auf der Straße gesehen. Davor gab es wochenlang heftige, blutige, niedergeschlagene Demonstrationen gegen das Regime der Mullahs. Hat sich im Iran jetzt die Stimmung gedreht und alle stehen plötzlich hinter den Mullahs?
Nicht alle. Alle Menschen, die auf der Straße waren, waren nicht hinter den Mullahs, hinter dem System. Dieser Mann ist ein Unikat gewesen.
Der ermordete General.
General. Der unterschied sich von allen anderen Generälen der Revolutionsgarden. Der war in der Innenpolitik überhaupt nicht anwesend. Der gab im Gegensatz zu den anderen Generälen oder pensionierten Generälen gar kein Fernsehinterview, wenig Fernsehinterview. Er erschien nicht immer dauernd mit irgendwelchen, er redete auch nicht gut. Der konnte auch keine sozusagen Volksredner sein. Der hielt sich im Ausland. Und da er sich hauptsächlich im Ausland aushielt und dann in diesem Ausland gab es unter anderem etwas wie IS, der Iran angreifen wollte, kam für die Bevölkerung so vor, oder war es tatsächlich, dass dieser General, dieser Profisoldat im Ausland die territoriale Integrität Irans bewahrt, indem er sozusagen kämpft dafür, dass der IS nicht in den Iran hineinmarschiert, wie in den Irak und Syrien. Das ist im Grunde genommen das Bild.
Das macht ihn zum Helden, auch in den Augen des Volkes.
Außerdem war er nicht korrupt. Und das ist sehr, sehr wichtig im Iran, in der iranischen Politik, korrupt nicht zu sein, ist eine Ausnahme. Und es gab keine Berichte über die Korruption. Außerdem die Bilder, die von ihm gab, gab es von einem ganz einfachen, normalen Menschen, der mit einfachen Menschen sich so zusammensetzte. Das Ganze hat dazu geführt, dass das Regime es geschafft hatte, aus ihm eine nationale Figur zu machen. Und viele, die auch dem Regime nicht angehören, also sogar Schriftsteller habe ich gelesen.
Und das auch Ihre Familie, Ihre Bekannten im Iran, wie stehen die zu Soleimani?
Unterschiedlich. Ich habe einen Neffen, der sehr verärgert war, warum so viele gute Leute, die er kennt, die normalerweise gegen das Regime sind, gerade für ihn sind. Und er hat, ich weiß nicht, wo er das gelesen hat, er hat Stockholm-Syndrom genannt. Mhm. Hat gesagt, wir sind alle Gefangene und wir haben identifizieren uns. Bis ich mit ihm diskutierte, sagte, ich glaube, diese eine Geiselnehmer war anderes, bisschen anderes als die alle anderen Geiselnehmer.
Jetzt hört sich das ja so an, das Regime hat ihn zu diesem Helden gemacht. Also die haben das zugelassen, dass er zu diesem Helden wurde.
Er war auch ein bisschen auch Held.
Ja, und das ist ja doch eigentlich ziemlich klug.
Das ist sehr klug, sehr, sehr klug und haben die auch genutzt. Es gibt ein Sprichwort. Der tote Soleimani ist nützlicher als der lebendige Soleimani. Und man glaubt nicht, wie viel man ihn sozusagen jetzt seine Leiche, seinen Namen, seinen Ruf, seinen Gedenken sozusagen drumherum bastelt und aus ihm irgendetwas Mythologisches macht. Heute Morgen hat Khamenei eine Ansprache gehalten nach den Raketenangriffen im Irak und hat so in dieser Art und Weise geredet, wo man sagt, der Mann wird unvergesslich bleiben. Mhm. So sind die Pläne sozusagen.
Und dass jetzt keine nennenswerte Rache geübt wird für seinen Tod, also ein paar Raketen mit Ankündigung, alle Soldaten im Bunker oder abgehauen, also die Raketen, die nichts anrichten, ist das im Sinne des Regimes nicht eigentlich auch ziemlich klug?
Sehr klug, sehr, sehr klug, weil viele gedacht haben, nach der roten Linie, die Trump gesetzt hat, sollte ein Amerikaner sterben, werde ich zurückschlagen und zwar massiv. Und jeder glaubte, ja, wie kann Iran reagieren, dass ein einziger Amerikaner stirbt. Nachdem Trump mehr oder weniger gesagt hat, heute um 17.30 Uhr bei seiner Pressekonferenz, dass wir erfahren hatten. Und der Ministerpräsident vom Irak hatte gesagt, wir haben erfahren. Das heißt, es war ein Symbolakt, es war irgendetwas für den Hausverkauf. Man stellt seinen Anhänger zufrieden, aber zugleich provoziert man keinen Krieg.
Aber Ali Sadr Saadullah, ist alles eine riesige Inszenierung? Also Donald Trump macht Wahlkampf im Irak, indem er einen General umbringen lässt und die Mullahs reagieren dann mit einer riesigen Gegeninszenierung?
Die Mullahs haben einen Grundsatz und das hat der Khomeini-Republikgründer sozusagen festgelegt. Er hat gesagt, die Erhaltung der Ordnung der Islamischen Republik,
also des Systems,
das System ist wichtiger als tägliches Gebet. Ist geboten als tägliches Gebet, als Fasten, als Pilgerfahrt. Das heißt, für den Erhalt dieses Systems darfst du alles machen, sogar lügen, meinetwegen Trump anrufen und sagen, jetzt will ich ein bisschen Feuerwerk veranstalten. Das ist schon legal.
Aber wir sind doch ganz froh, dass der Krieg ausgeblieben ist.
Eben, deshalb war ich auch heute sehr, sehr froh. Und im Haus, in der Familie hat niemand verstanden, warum ich froh bin.
Ali Sadr Saadullah, vielen Dank fürs Kommen. Das Maß der Rache, Vergeltung als politischer Akt. Das war der Tag. Wenn Sie was versäumt haben, können Sie uns natürlich wie immer nachhören bei der ARD Audiothek oder in der Audio-App. Dort sind wir der Tag von HR2 Kultur, das Original, und den gibt's natürlich auch bei hr2.de. Tschüss.